Adlercheck, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, wird präsentiert von der Interversicherungsgruppe. Kompetenz, Fairness und Vertrauen machen das Mannheimer Unternehmen zum perfekten Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gesundheit, Vermögen oder Vorsorge. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß mit dem Adlercheck wünscht die Interversicherungsgruppe.
Das Eröffnungsbulli, der Puck fällt.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe Eishockey-Fans, und damit herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich heiße wie immer Philipp Köhn und an meiner Seite ist heute auch live und in Farbe, und da freue ich mich ganz besonders, hier in der Dudenstraße im Podcaststudio, mein geschätzter Kollege Christian Rotter. Christian, hi.
Ich heiße auch prima Christian Rotter.
Das ist wunderbar. Und die Adler hatten kurz vor der Deutschlandcup-Pause einen großen Batzen zu erledigen. 5 Spiele in 10 Tagen. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los.
Back, Jack. Unser Rückblick.
Christian, ich habe es gerade gesagt. Adler, 5 Spiele in 10 Tagen. Du warst unser Redakteur, der das redaktionell begleitet hat. Freitags in Iserlohn hast du nie geführt, aber trotzdem nach Penaltyschießen gewonnen. Sonntags dann die Derby-Niederlage gegen Frankfurt ohne eigenes Tor. Dienstags dann die turbulente 4-5 Niederlage in München, und dann hast du donnerstags direkt drauf 6-4 in Wolfsburg gewonnen und jetzt am vergangenen Sonntag den 4-2, kann man schon so doppelt unterstreichen, Arbeitssieg über die Nürnberg Ice Tigers. Welche Überschrift würdest du denn diesen Fünferpack geben?
Die Kurve gekriegt, würde ich mal sagen. Ich habe das jetzt auch mal in unsere Bilanz mit reingeschrieben. Die Bilanz fällt ja jetzt zur Deutschlandcup-Pause einigermaßen okay aus. Natürlich ist in allen Bereichen des Spiels noch Luft nach oben, hat ja auch Daniel Fischbuch, der Schütze des Game-Winning-Goals, am Sonntag gesagt. Aber man muss ja immer sehen, was hätte passieren können, wenn die Adler jetzt nicht in Wolfsburg und nicht gegen Nürnberg gewonnen hätten, dann wären sie durchgereicht worden. Und so stehen sie jetzt zur Deutschlandcup-Pause auf dem 5. Tabellenplatz. Spitzenreiter Berlin, auch mit einem Spiel mehr, ist so ein bisschen enteilt, aber selbst zum 2. Tabellenplatz ist der Rückstand jetzt nicht so groß. Also ist in der Lauerstellung, also die 2 Siege waren eminent wichtig, deswegen würde ich sagen, Überschrift Kurve gekriegt.
Ich habe es angesprochen, 5 Spiele gehabt in 10 Tagen, 15 Spiele sind absolviert. Es gibt viele Coaches, nicht nur in der DEL, sondern allgemein im Eishockey, die gerne die Hauptrundenspiele in so Pakete schnüren, und das sind immer 5 Partien. Das heißt, wir schauen immer auf 5 Partien, wie sind die gelaufen, dann kommen die nächsten 5 und so weiter. Ich habe mal Dallas Aikens darauf angesprochen, schon vor 1-2 Wochen, und er hat gesagt, er ist nicht so ein Trainer. Er möchte einfach jedes Spiel für sich angehen und möchte jedes Spiel gewinnen. Er hat gesagt, dass wenn er jetzt 3 gewinnt von 5, aber die vergangenen 2 verloren hat, dann sagt, es ist trotzdem ein gutes Paket gewesen. Er hat gesagt, er möchte sich nicht für Niederlagen dann feiern quasi, sondern jede Partie für sich betrachten. Was aber auffällt ist, ich habe das mal gemacht, trotzdem in Pakete eingeteilt. Die ersten 5 Spiele hast du 4 Siege, 1 Niederlage geholt. Dann die zweiten 5 waren 2 Siege, 3 Niederlagen. Und jetzt die vergangenen 5 Partien, wie eben schon angesprochen, 3 Siege und 2 Niederlagen. Was dabei aber auffällt, nur 1 Niederlage nach Overtime. Sonst hast du 5-mal glatt verloren. Ja, und bei den Siegen hast du auch einen Overtime-Sieg in Bremerhaven und einen Sieg nach Penaltyschießen, eben angesprochen, in Iserlohn. Ja, diese 5 glatte Niederlagen, ne? Du hast ja auch gesagt, Berlin oben enteilt. Berlin hat tatsächlich nur 1 Niederlage nach 60 Minuten kassiert. Ist das dann doch noch der große Unterschied zu einem Top-Team?
Ja, definitiv. Du darfst natürlich nicht vergessen, was die Adler im Sommer propagiert haben und wo sie herkommen. Die Eisbären sind das Maß der Dinge. Da wollen die Adler hin, da sind sie aber noch lange nicht. Und du hast es angesprochen. In dem Spiel der Adler gibt es einfach noch zu viele Baustellen. Auch dessen sind sich aber auch Trainer und Spieler bewusst. Dementsprechend eine Basis ist gelegt, nicht mehr und nicht weniger.
Aber lass uns bei der Basis bleiben. Hast du das Gefühl, es ist aber eine Entwicklung zu erkennen jetzt im Laufe der Saison? Es sind erst 15 Spiele, jetzt kommt der Deutschlandcup. Mir ist es auch manchmal ein bisschen zu früh, dass man jetzt sagt, wir ziehen hier die große Bilanz. Das wollen wir auch gar nicht. Aber jetzt anhand auch 2 Siege, 3 Niederlagen, jetzt 3 Siege, 2 Niederlagen, die ganz große Entwicklung, dass man sieht, es geht in eine Richtung, sehe ich tatsächlich noch gar nicht so. Wie ist es bei dir?
So negativ sehe ich es gar nicht. Lassen wir jetzt mal dieses Frankfurt-Spiel außen vor. Das war ein Ausrutscher, das war ein böser Ausrutscher. Das darf im Derby nicht passieren. Was auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, dass Dallas Aikens zu Recht sich in der Pressekonferenz danach hinsetzen muss und sagt, der Gegner war hungriger, der war gieriger. Also da frage ich mich natürlich dann schon, was das für eine Einstellung in einem Derby ist, wenn man nicht so hungrig ist, mindestens so hungrig ist wie der Gegner, sondern da hat man sich tatsächlich den Schneid abkaufen lassen. Aber ansonsten auch, du hast ja gesagt, in Iserlohn gewonnen. Das Münchenspiel war nicht so schlecht, wie es das Ergebnis dann ausdrückt. Da warst du über 40 Minuten die bessere Mannschaft, hast aber auch naive Fehler gemacht. Auch gerade als du den 2:2 Ausgleich erzielt hattest, bist du dann einfach zu offensiv gewesen, hast die defensive Absicherung vergessen und hast dann 2:5 zurückgelegen. Du kannst natürlich auch sagen, warum zieht Dallas Eakins schon beim Stand von 2:4 6 Minuten vor Schluss den Torhüter? Hinterher ist man immer schlauer. Die Adler haben dann noch 2 Tore geschossen und wenn das Empty Net Tor nicht gefallen wäre, wäre es dann 4:4 ausgegangen nach der regulären Spielzeit. Aber wie gesagt, hätte ja dann auch ganz anders verlaufen können, das Spiel. Aber dann finde ich schon, auch gerade die Spiele gegen Wolfsburg und gegen Nürnberg, du hast zu Recht gesagt, es war ein Arbeitssieg gegen Nürnberg, aber man hat bis auf diese 10 Minuten im zweiten Drittel den Gegner dominiert. Klar, auch da musst du früher das dritte Tor schießen und darfst innerhalb von einer Minute oder 68 Sekunden war es nicht, diesen Doppelschlag fressen. Aber ansonsten waren die Adler da die klar bessere Mannschaft. Und ich weiß nicht, ob das jetzt heute auch noch mal ein Thema wird. Die Adler haben ja noch 4 Ausländerlizenzen zu vergeben. Und ich finde, mit der Mannschaft, wie sie momentan auf dem Eis steht, ist dieser 5. Tabellenplatz und die Entwicklung, die die Mannschaft jetzt genommen hat, ist okay. Wie gesagt, nicht mehr und nicht weniger, aber okay ist es schon.
Bin ich trotzdem ein bisschen der in die Wunde reindrückt. Du hast gesagt, naive Fehler, fand ich auch, absolut. München naive Fehler gemacht, gegen Wolfsburg naive Fehler, auch Nürnberg, das zieht sich so ein bisschen durch. Naive Fehler münden in einfachen Gegentoren, die Adler bekommen. Ist das ein Punkt zusammen mit der Unterzahl, die man so festhalten kann nach den ersten 15 Spielen, die es noch zu verbessern gibt? Und gleich noch als kleiner Zusatz, was man nicht vergessen darf, Dallas Eakins hat auch sehr viel ausprobiert in diesen 15 Spielen, hat innerhalb von Freitag auf Sonntag, damals war es von Berlin auf Heimspiel gegen Düsseldorf, die Reihen umgestellt, hat danach wieder die Reihen umgestellt, vor allem natürlich im Angriff, klar, in der Defensive so weniger Möglichkeiten einfach, um da umzustellen. Spielt das auch eine Rolle vielleicht, dass du hier und da vielleicht mal den leichten Gegentreffer zu viel kassierst?
Definitiv. Um da mal anzufangen, wir haben es beide gesehen, diese Sache, dass Dallas Eakins, Matthias Plachter im Powerplay zum Beispiel von seinem Wohnzimmer, in der NHL wird man sagen, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen Ovechkins Office, ja, ein rechter Bullykreis, perfekt für den One-Timer, hat er ihn ja weggezogen nach links, beziehungsweise hat sich ja dann auch aufgeklärt, das war die Idee von Marcel Gottsch, der sich so ein bisschen um das Powerplay kümmert. Da kannst du natürlich sagen, es hat jetzt noch keine Früchte getragen. Aber ich habe mich nach dem Spiel gegen Nürnberg am Sonntag mit Marcel Gottsch darüber unterhalten, was denn da so der Hintergrund gewesen ist. Und er sagt, es ist doch einfach gut. Wir wissen, dass Matthias am rechten Bullykreis einen super Schlagschuss hat, aber lass uns was Neues ausprobieren. Das macht uns unberechenbarer. Und wenn du jetzt diese Sachen einstudierst in einer Phase, natürlich geht es jetzt um Punkte, aber es geht noch nicht um die Meisterschaft, aber jetzt dich schon vorbereitest auf die Playoffs, finde ich es absolut in Ordnung, dass man Trial and Error, man kann Sachen ausprobieren, wenn man sieht, die funktionieren nicht, dann steckt man sie wieder in die Schublade. Natürlich haben wir uns alle gewundert, warum jetzt Matthias dann auf einmal diese Tim-Stützle-Position, die der Timmy gespielt hat, als er bei den Adlern gespielt hat, bevor er in die NHL gegangen ist, ausübt. Und dementsprechend, ja, diese viele Experimente führen auch dazu, dass die Ergebnisse nicht so sind, aber ich glaube, the long run, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, kann es sich tatsächlich auszahlen.
Also muss man sich auch in Mannheim einfach einstellen, dass hier jetzt ein Prozess stattfindet. Normal geht man von Mannheim aus, investierst viel Geld, es muss funktionieren. Aber jetzt hat ja Dallas Eakins schon im Voraus auch angesprochen, dadurch mit seiner Doppelfunktion Trainer und Manager, dass er eine neue Kultur entwickeln will, dass er ja auch in der Organisation, also im Verein, eine neue Kultur reinbringen will, dass auch er Meetings veranstaltet hat, wo auch das Ticketing dabei war, also Leute auch von der Geschäftsstelle, dass auch die Mannschaft die alle kennenlernt und umgekehrt und dass auch jeder mit jedem halt entsprechend umgeht. Aber ja, schlussendlich müssen sich auch die Fans drauf einstellen, dass es einfach ein Prozess ist und halt noch auch 37 Spieltage sind, bis das Hauptrundenende erreicht ist.
Du darfst nie vergessen, dass wir beim Eishockey eben noch diese geniale Eiszeit Playoffs haben oder Jahreszeit-Playoffs haben, die 5. Jahreszeit. Wir sind eben nicht so wie in der Handball-Bundesliga oder in der Fußball-Bundesliga, wo jetzt in der Hauptrunde jedes Spiel schon die Meisterschaft mitentscheiden kann. Deswegen wirst du in einer Sportart wie Eishockey immer in einer Hauptrunde den Prozess, so wie es Dallas Eakins betont, eben im Blick haben. Natürlich müssen die Ergebnisse stimmen, aber du richtest eben alles darauf aus, dass in den Playoffs alles passt. Und wie gesagt, die Adler haben mit dieser Mannschaft, die momentan auf dem Eis steht, mit den 4 Lizenzen in der Hinterhand, mit dem 5. Tabellenplatz sich in eine gute Position gebracht und mit diesen ganzen Sachen, die sie jetzt ausprobieren, davon können sie jetzt in den Playoffs einfach profitieren, die dann kommen werden.
Ich möchte nochmal auf den 5. Tabellenplatz zu sprechen kommen. Die Adler haben auch den 5. besten Sturm mit 51 Toren. Allerdings muss man dazu auch sagen, der 3. und 4. beste Sturm, das wäre Ingolstadt und Bremerhaven, haben gerade mal 52, lediglich ein Tor mehr. Und in der Verteidigung, sprich was Gegentore angeht, liegen sie auf Platz 4 tatsächlich mit 42 Gegentoren. Der Zweit- und Drittbeste, das wäre Frankfurt und Schwenningen, haben 40 Gegentore, haben aber auch deutlich weniger Tore geschossen als die Adler. Also sie haben nicht mal 40 Tore geschossen, die Frankfurter und Schwenninger. Man hat immer so den Eindruck, leichte Gegentore haben wir gesprochen, vorne hapert's, vielleicht holt man noch einen Knipser. Du hast die 4 offenen Ausländerlizenzen angesprochen, vielleicht braucht man auch keinen. Aber wenn man sich dann die reinen Statistiken anschaut, dann sieht's ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Top-4-Team einfach momentan. Das ist, was bei den Adlern so ein bisschen eher um den Hals baumelt eigentlich als Prädikat.
Ich würde noch eins konkretisieren. Du hast gesagt, der 5. beste Sturm ist für mich, also zu kurz gedacht, ist für mich ist es die 5. beste Offensive, weil das ist zum Beispiel was, was vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Die Verteidiger haben eine Produktion jetzt an den Tag gelegt in den ersten 15 Hauptrundenspielen, wie sie in der vergangenen Saison eben gar nicht der Fall gewesen ist. Also ist John Gilboa steht, glaube ich, bei 5 Saisontoren. Sogar Jirki Jokipacker, der definitiv kein Offensivverteidiger ist, hat schon 3 Treffer verbucht. Gawanke, 13 Scorerpunkte. Čiček, glaube ich, 10 oder 11. Also die Offensive fängt bei den Adlern eben schon in der Defensive an. Da haben sie absoluten Schritt nach vorne gemacht, was natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, der eine oder andere Stürmer könnte vielleicht noch ein bisschen mehr knipsen. Ich habe da diese eine Szene aus dem Nürnberg-Spiel vor Augen. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch Stefan Leubel hätte die Szene nochmal gern zurück. Er wartet immer noch auf sein erstes Saisontor, hat das leere Tor, also das fast leere Tor vor sich und scheitert trotzdem an Leon Hungerecker, der da irgendwie noch rankommt. Ja, also so ein paar Spieler, da ist definitiv noch Luft nach oben, die können mehr produzieren.
Ein Stürmer, den wir in der vergangenen Folge angesprochen haben, ist Christian Reichel, der da dann am 10. Spieltag sein erstes Saisontor erzielt hat. Das war gegen Düsseldorf. Da habe ich dann gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, es wird interessant sein zu sehen, ob jetzt dieser Knoten geplatzt ist, wie er jetzt reagieren wird, wie er weiter spielen wird einfach auf dem Eis. Weil europäisches Eis, muss man auch dazu sagen, hat die vergangenen Jahre allesamt in Nordamerika verbracht, nachdem er dann aus Tschechien rüber ist, ist er jetzt auch nicht mehr sein Umfeld gewesen. Also er braucht auch diese Eingewöhnungszeit, ganz offensichtlich. Jetzt hat er 5 Spiele mehr gemacht, hat nochmal 2 Tore geschossen, hat auch das eine oder andere vorbereitet. Ein Tor im Powerplay, ein Empty Netter im vergangenen Spiel gegen Nürnberg. Wie hast du einen Blick auf Christian Reichel gehabt, die vergangenen 5 Spiele?
Ja, nicht nur bei Christian Reichel. Ich finde, diese Reihenumstellung, die Dallas Eakins dann zuletzt gemacht hat, die hat sich ausgezahlt. Stefan Leubel und Tom Kühnagel, die vielleicht von der Spielweise doch ziemlich ähnlich sind, weil sie eher defensiv ausgerichtete 2-Wege-Stürmer sind, dass er die mal aufgeteilt hat in andere Reihen. Ich glaube, da profitiert dann Christian Reichel schon auch davon. Du hast ja mit Luke Esposito und mit Matthias Plachter ein Pärchen gefunden. Das hat auf Anhieb funktioniert. Und wenn Reichel da jetzt reinrutscht in die Reihe, ist es ja so, dass du einen Linken und einen Rechten hast, also einen Linksschütze und einen Rechtsschütze hast. Die können natürlich auch immer ein anderes Bulli nehmen. Also wenn es links ist, kann der Linksschütze, kann er besser rein und so weiter. Da sind natürlich auch viel mehr Optionen in diesem Sturm. Ich finde, das hat sich ganz gut angelassen. Die 2. und 3. Reihe, wenn man sie so nennen will, nominell 2., nominell 3. Reihe, passt ganz gut. Wo ich definitiv, und das fällt auch in diese Bilanz rein, noch ein bisschen Luft nach oben sehe, ist so diese 4. Reihe mit unseren U23-Stürmern, Proske und Heim. Bei dem Nürnberg-Spiel haben mir diese Reihe nicht gut gefallen. Das gerade in der eigenen Zone ein paar schlechte Entscheidungen getroffen und die Torausbeute könnte da natürlich auch noch ein bisschen besser sein.
Ja, absolut, bin ich auch bei dir. Ein Spieler will ich dennoch gern ansprechen, erneut aus dem Sturm, hat das C auf der Brust, Marc Michaelis. Du hast mit ihm gesprochen nach der Partie in Wolfsburg. Ja, er hat Probleme gehabt nach dem Saisonstart, nicht mit seinem Spiel an sich, aber mit der Produktion, also mit dem Scoring. Er hat nach dem allerersten Spiel gegen Schwenningen gesagt, dass ihm ein großer Stein vom Herzen gefallen ist, dass ihm schon im ersten Spiel sein erstes Saisontor geglückt ist. Jetzt kann er sich auf sein Kapitänsamt auch konzentrieren, hat in der Folge dann aber Probleme gehabt, wie gesagt, mit dem Scoring in den vergangenen 3 Spielen deutlich gesteigert. Du konntest, wie gesagt, mit ihm sprechen. Wie sieht er selbst die Situation? Wie ordnet er seine 15 Spiele bisher ein?
Es war ein bemerkenswertes Gespräch. Ihr wisst ja da draußen wahrscheinlich, dass wir Auswärtsspiele vom TV machen und nur in den Playoffs auch auswärts fahren. Das ist einfach aufgrund der Fülle der Auswärtsspiele nicht zu handeln in einer kleinen Redaktion wie bei Mannheimer Morgen. Und es ist dann aber immer so, dass wir zumindest, also eine Zeitung sind, die dann die Spieler nochmal anrufen über den Pressesprecher. Ich habe dann nach dem Spiel mit 2 gesprochen, unter anderem dann mit Marc Michaelis. Und ich fand es bemerkenswert. Es war eine halbe Stunde, nachdem die Adler dieses Spiel gewonnen hatten, wie reflektiert er war. Es ging nicht nur, wir haben das Spiel verdient, gewonnen und das nächste Spiel ist das Wichtige, sondern meine Frage war erstmal, ja, dass ich gesehen habe, dass der Deutschlandcup eben ohne ihn stattfindet. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, was die Hintergründe sind. Und so unmittelbar nach einem Spiel in die Tiefe zu gehen, zu sagen, dass er natürlich schon auch gemerkt hat, was es bedeutet, in Mannheim als gebürtiger Mannheim das C auf der Brust zu haben, Kapitän zu sein, dass da natürlich auch viele Termine mit verbunden sind, die jetzt mit Eishockeyspielen nichts zu tun zu haben. Jeder will was von dir. Marketingabteilung musst du natürlich auch Termine übernehmen und so weiter und so fort. Und deswegen, du hast ja angesprochen, er hat das gemacht, was für ihn am wichtigsten war, nämlich die Mannschaft zu führen. Wir haben ja oft schon drüber gesprochen, dass es wichtig war, nach der vergangenen Saison gewisse Hierarchien in der Kabine aufzubrechen. Auch das ist natürlich was, was an die Substanz geht. Und dennoch war die Überschrift dann auch so ein bisschen nach dem Gespräch Lust an der Last. Also es ist nicht so, dass er sagt, das ist alles zu viel für ihn, sondern es macht ihm Spaß. Aber so hat er dann eben auch erklärt, dass natürlich auch so, jedenfalls auch Auswirkungen auf das Eis hat. Und er natürlich auch erleichtert war, dass das zweite Saisontor dann gefallen ist. Das war dann so ein, manchmal hast du dann dieses Scheibenglück. Der Pass sollte gar nicht zu ihm auf den Schläger kommen. Da in Wolfsburg hat er sich dann mit dem Handschuh runtergelegt, auf die Kelle hat ihn reingedrückt an den Powerplay. Dementsprechend, ja, kann ich nur an alle da draußen sagen, schaut nicht nur rein auf die Scorerwerte, wie viele Tore, wie viele Punkte. Gerade bei Christian Reichel hast du es ja auch angesprochen, schaut auch mal, wie viele Bullies er für die Mannschaft gewinnt, wie die Defensivarbeit aussieht. Und auch da, Marc Michaelis hat immer wieder auch neue Reihenpartner bekommen. Ich finde jetzt auch mit Tom Kühnackel hat er jemanden gefunden, der die Reihe gut ergänzt. Er ist ungemein wichtig. Es ist ein Top-Transfer. Wir haben ja gesagt, der Königstransfer der Adler, so jemanden zurückzuholen aus der Schweizer Liga. Und dabei, da lasse ich mich auch nicht davon abbringen, dass es genauso ist.
Forecheck. Wir schauen voraus.
Christian, du hast den Deutschlandcup eben auch schon angesprochen. Marc Michaelis ist nicht dabei. Andere Spieler der Adler sind dabei beim Deutschlandcup. Was machen denn aber die Adler so jetzt in dieser Pause, bis es dann am 15. November wieder losgeht mit dem Heimspiel gegen Augsburg?
Ja, es gibt drei Gruppen. Du hast angesprochen, die eine Gruppe spielt jetzt für Deutschland beim Deutschlandcup in Landshut. Dann es gibt eine zweite Gruppe, die hat jetzt so ein paar Tage frei, wobei Dallas Eakins gesagt hat, es ist nicht so, dass die jetzt einfach die Füße hochlegen. Hat nochmal darauf hingewiesen, dass sie ja mit einem neuen Sportwissenschaftler seit dem Saisonstart zusammenarbeiten, dass jeder so seinen Plan hat, was er zu machen hat. Hat nochmal darauf hingewiesen, und das ist ja auch korrekt, dass sich die Verletztenliste ja relativ überschaubar liest. Nach der Deutschland-Cup-Pause sieht es wohl so aus, als ob nur noch Ryan McGinnis fehlen würde. Und dann gibt's den dritten Komplex, der jetzt in Mannheim bleibt. Noch kleiner Randaspekt. Dallas Eakins hat darauf hingewiesen, dass zwei aus dem Trainerstab jetzt zu den Ottawa Senators gehen, zum NHL-Club. Da habe ich natürlich dann auch mal nachgefragt, wer das ist, ob es die Co-Trainer sind. Nee, also es sind zwei aus dem Physiotherapeuten-Team, die rübergehen. Übrigens auf Vermittlung von Tim Stützle. Der hat es organisiert, dass die da mal über den Tellerrand blicken können. Und auch das ist was, was natürlich positiv ist und wo Dallas Eakins auch nochmal angesprochen hat, seht ihr, das ist so diese Arbeitsmoral, die nicht nur die Spieler, sondern auch das Team ums Team an den Tag legt. Die könnten jetzt hier ein paar Tage die Beine hochlegen, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber nein, sie versuchen sich weiterzubilden und gehen für ein paar Tage dann nach Kanada, bilden sich da weiter. Also ist auch bemerkenswert, dass das läuft. Auch Dallas Eakins ist jetzt für ein paar Tage zurückgeflogen in seine Heimat nach Kalifornien und am nächsten Montag trommelt er dann die Truppe wieder zusammen. Dann wird dann wieder angefangen zu trainieren. Und wie gesagt, Sam Soramis ist nach seiner Gehirnerschütterung, hat er grünes Licht bekommen von den Ärzten. Der kann definitiv wieder mitmischen. Bei Toby Fowler war es noch so, dass sich Dallas Eakins ein bisschen zurückhaltend geäußert hat. Aber da sieht's, wenn es weiter so läuft, wie es bisher gelaufen ist, nach seiner Verletzung, die er sich im Münchenspiel zugezogen hat, auch gut aus. Nur Ryan McGinnis wird noch ein paar Wochen fehlen.
Da muss man hoffen, dass sich beim Deutschlandcup natürlich keiner mehr verletzt, weil fünf Stück sind eben nominiert von den Adlern, also fünf Spieler. Das wäre im Tor Arno Tiefensee. Um es nochmal kurz durchzugehen, der Verteidigung Leon Gawanke und Lukas Kelple sowie im Sturm, wie von dir schon angesprochenen Tom Kühnackel und Stefan Leubel. Wir erscheinen ja wie immer am Freitag. Das erste Spiel beim Deutschlandcup findet aber schon am 7. November statt gegen Dänemark. Dann kommt am Samstag um 18 Uhr die Partie gegen Österreich als großes Highlight und sonntags abschließend um 15 Uhr dann nochmal die Begegnung gegen die Slowakei. Interessanter Randaspekt, du hast Tobias Fowler angesprochen, der sich ja leider im ersten Wechsel in München verletzt hat, als er den Halt verloren hat und in die Bande gekracht ist, kopfüber. Ihn hätte eigentlich der gebürtige Mannheimer Philipp Sinn ersetzen sollen, der in jungen Jahren zur Red Bull Akademie gegangen ist, mittlerweile als 2004er Jahrgang bei Red Bull Salzburg spielt, in der österreichischen ersten Liga, da jetzt seine zweite Saison absolviert, in der ersten Saison so ein bisschen die Entdeckung gewesen, der Salzburger, da auch Meister geworden mit dem Team, hat sich jetzt aber auch verletzt und jetzt, wie es so läuft, ist jetzt der Ex-Adler und gebürtige Speyerer, aber natürlich langjährige junge Adler Philipp Breto ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft gerückt. Sein Bruder Pierre Breto ist ja noch in der DL2 aktiv, sein Vater Claudio ist Vorstandsvorsitzender der jungen Adler. großer Adler-Background. Er hat schon 2 Spiele mal absolviert in der vergangenen Saison für die Nationalmannschaft. Das war die U24, U25-Maßnahme in der Slowakei. Und jetzt darf er wirklich bei den Großen, sagt man so, ja, beim A-Team mit reinschnuppern und da Länderspielluft bei den Großen schnuppern. Aber auch die Frauen sind seit vergangenem Jahr da beim Deutschlandcup mit integriert und auch wieder mit Mannheimer Beteiligung, denn in der Verteidigung hat Bundestrainer Jeff McLeod Tara Schmitz, die Kapitänin der Mad Dogs Mannheim, und Tabea Botthoff nominiert. Und da geht sogar tatsächlich schon am Mittwoch los. Also da habt ihr auch schon 2 Spiele hinter euch, wenn ihr das reinhört. Und dann am Wochenende, Freitag, Samstag, dann auch der Abschluss der Frauen beim Deutschlandcup. Ja, und damit wären wir auch am Ende. Ich habe alle Informationen, die ich mal auf dem Blatt stehen habe, mitgeteilt. Ich glaube, du auch. Oder hast du noch was?
Ja, in der Tat noch eine Ankündigung zu machen. Falls ihr da draußen Lust habt, mit uns in den Austausch zu treten, könnt ihr das machen. Es gibt ein MM-Café hier beim Mannheimer Morgen, und zwar am Dienstag, dem 3. Dezember ab 18 Uhr. Anmeldeschluss dafür ist der 22. November. Ihr könnt euch anmelden unter der Telefonnummer Mannheim, also 0621. 392-2200 oder mit einer E-Mail an kundenservice@mannheimer-morgen.de. Also unter der Telefonnummer meldet sich auch dann eine Kollegin, ein Kollege des Kundenservice. Da könnt ihr einfach mal mit uns auch sprechen, was läuft gut, was würdet ihr euch von uns wünschen, vielleicht auch ein paar Anregungen für diesen Podcast. Ich glaube, es ist immer mal wieder gut, in den Dialog zu treten, und da habt ihr definitiv die Gelegenheit. Wie gesagt, 3. Dezember, 18 Uhr.
Dann würde ich auch sagen, machen wir den Podcast für heute zu, genießen die Länderspielpause, beziehungsweise ich bin dann auch in Landshut vor Ort und bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Christian, dass wir heute mal wieder im Podcaststudio hier in der Dudenstraße zusammen aufgenommen haben. Und euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, lasst uns gerne ein Like da, kommentiert uns oder gebt uns eine Bewertung. Das hilft uns auch, wie immer, sichtbarer zu werden. Und ansonsten auch noch der Verweis auf den Podcast des Bubegebabbel, die Kollegen Müller und Hof, die in der kommenden Woche dann auf die Fußballjungs des SV Waldhof schauen werden. Aber bis dahin, schaut vor allem Eishockey und bleibt gesund. Macht's gut.
Haltet euch munter.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.